So, wir haben also heute Abend den vierten Teil unseres Erziehungsseminars mit dem Thema Die Bedeutung von Liebe und Geborgenheit in der christlichen Erziehung. Ich verwende auch heute Abend wieder Hilfsmittel, die wir gelesen haben, die wir gehört haben, die wir durchgearbeitet haben, die uns in die Hände kamen, ganz besonders Material von Claudia und Eberhard Mühlan, aber auch von einem amerikanischen Familienratgeber namens James Dobson, der sehr gute Bücher geschrieben hat. Und da will ich auch heute Abend einiges von diesem Mann zitieren. Als einleitende Folie habe ich hier kopiert das sogenannte familiäre Haus aus Büchern von Mühlans. Da seht ihr ganz unten das Fundament der bedingungslosen Liebe und der Geborgenheit, der Achtung und des Respekts vor Gott und den Familienmitgliedern. Wer ein Haus bauen will, der braucht ein gutes Fundament. Und wer das Erziehungs- und Familienhaus baut, der braucht dieses Fundament der bedingungslosen Liebe und Geborgenheit. Dann der Aufbau des Hauses, die tragenden Wände und so weiter, ist das Zusammenleben mit klarer Unterweisung und klaren Regeln nach Gottes Wort. Unterweisung von der Schrift her und klare Regeln, die abgestimmt sind zwischen den Eltern und den Kindern gegeben sind, an die sie sich halten müssen. Grenzen, die ihnen gesteckt sind, wo sie wissen, bis hierhin und nicht weiter. Und dann braucht ein Haus auch ein Dach, sonst regnet alles rein. Das ist die elterliche Begleitung mit Konsequenz und Disziplin. Ich glaube, es gibt heute viele Familien und viele Erziehungsversuche, da fehlt entweder das Fundament und dann steht das Haus sehr baufällig, sehr wackelig. Das haben wir jetzt gerade erst in den letzten Tagen gesehen in den Bildern und Berichten von Kairo, wenn die Häuser kein ordentliches Fundament haben oder sie haben nicht die richtige Statik, den Aufbau, dass die Unterweisung fehlt und die klaren Regeln. Oder bei sehr vielen Erziehungshäusern fehlt heute das Dach, dass nämlich immer Regeln aufgestellt werden oder Anweisungen gegeben, aber nicht die Konsequenz dazu. Es wird nicht überprüft, ob das auch ausgeführt wird. Und dann wird natürlich alles hinfällig, wenn dahinter die Konsequenz und Disziplin fehlt. Also das eheliche, familiäre und erziehungsmäßige Haus braucht diese Grundbestandteile: Fundament, Aufbau und Dach. Und wir wollen uns heute Abend mit dem Fundament beschäftigen, der bedingungslosen Liebe und Geborgenheit, der Achtung und des Respekts vor Gott und den Familienmitgliedern. Und da habe ich noch eine zweite Folie. Die uns jetzt das nochmal näher zeigt. Da soll also das Fundament gebaut werden, gelegt werden, das Haus braucht das die bedingungslose Liebe und die Geborgenheit. Da sind sie alle fleißig am Arbeiten, so wie auf unserer Baustelle hoffentlich auch wieder bald. Das wollen wir heute Abend machen. Wir wollen das Fundament legen. Nächste Woche geht es dann, so Gott will, weiter. Danke, Karl-Heinz. Aber wir brauchen jetzt einleitend nochmal eine andere Vergegenwärtigung, wir müssen uns das nochmal vor Augen halten. Es gibt nämlich ganz verschiedene Arten von Eltern. Wir haben in den letzten Abenden schon gesehen, es gibt verschiedene Erziehungsmodelle, Erziehungsstile, aber es gibt auch ganz verschiedene Eltern in ihrer Grundhaltung. So, die haben wir hier. Vier Arten von Eltern. Das sind zunächst mal die nachlässigen Eltern. die zeigen wenig Liebe und geben wenig Disziplin, kontrollieren das nicht, was sie angeordnet haben, und im Allgemeinen verbringen sie wenig Zeit mit ihren Kindern, sind die nachlässigen Eltern. Wenig Liebe, wenig Disziplin. Dann gibt es die nachgiebigen Eltern, die geben viel Liebe, aber wenig Disziplin. Die Kinder führen mehr oder weniger die Eltern. Das ist aber nicht gut. Liebe ohne Disziplin erzeugt Unsicherheit und mangelnde Selbstachtung des Kindes. Nachgiebige Eltern. Wir können ja mal überlegen, wir, die wir Eltern sind, in welche Gruppe wir da am besten einzuordnen wären, wo wir am meisten hinpassen. Drittens, die autoritären Eltern, die geben wenig Liebe, aber viel Disziplin. Viel Schläge gab's, aber wenig Brot, oder wie heißt da in einem Setzle? Die Eltern zwingen die Kinder zum Gehorsam. Disziplin ohne Liebe ist aber schädlich für das Kind. Also hier liegt die Betonung, der Akzent auf der Disziplin, auf der Autorität, sind die autoritären Eltern. Und dann davon unterschieden, ist ein Fremdwort, die autoritativen Eltern. Das sind solche, die schon Autorität haben, aber nicht autoritär sind. Sie sind autoritativ, das heißt, sie geben viel Liebe und viel Disziplin. Auch diese Eltern erwarten Gehorsam von ihren Kindern, aber sie tun es in Liebe. Disziplin im Gleichgewicht mit Liebe ist Grundvoraussetzung für eine gute Erziehung. Wir sehen vier ganz verschiedene Arten von Eltern. Vielleicht gibt es das gar nicht so in Reinkultur. Vielleicht ist es ein bisschen vermischt, sind die Übergänge fließend. Aber wir können ja mal kurz nachdenken, wo wir am ehesten hinpassen. Danke, Karl-Heinz. Jetzt haben wir die Frage, welche falschen Werte beherrschen heute unsere Gesellschaft? Wenn wir von Liebe und Geborgenheit sprechen, wenn wir davon sprechen, dass das Fundament gelegt werden muss, dann tun wir das aus dem Grund, weil wir bei unseren Kindern Selbstachtung erzeugen wollen. Ein Mensch ohne Selbstachtung, ohne ein gesundes Selbstwertgefühl, der ist nicht richtig lebensfähig. Und Menschen, die das nicht haben, die das nicht entwickeln konnten, sind arm dran. Ein gesundes Selbstwertgefühl und Selbstachtung. Und wir wollen als christliche Eltern, als Eltern, die an Gottes Wort orientiert sind, bei unseren Kindern Selbstachtung fördern. Wir wollen das wecken. Wir möchten auf jeden Fall, dass unsere Kinder später lebenstüchtig sind in unserer Gesellschaft, und dazu brauchen sie Selbstachtung. Aber unsere Gesellschaft hat ganz andere Werte, ganz andere Maßstäbe, wie wir sie vielleicht von der Bibel her sehen. Und da ist meine Frage jetzt in einem ersten Teil heute Abend: Welche falschen Werte beherrschen eigentlich unsere Gesellschaft? In unserer Gesellschaft werden nur diejenigen als wertvoll angesehen, die bestimmte Anforderungen erfüllen. Nicht jeder wird als wertvoll angesehen, nicht jeder wird akzeptiert. Stattdessen sparen wir unser Lob und unsere Bewunderung für ein paar Auserwählte auf. Aber keiner wird einfach deshalb wertgeschätzt, weil es ihn gibt. Und das ist schade. Wir sollten jeden wertschätzen, weil es ihn gibt, weil er eine von Gott gewollte, geschaffene, geliebte Persönlichkeit ist. Ganz gleich, in welche sonstigen Kategorien er einzuordnen ist. Ich freue mich manchmal, wenn mir jemand sagt: Ach, es ist schön, ich freue mich, dich zu sehen, es ist schön, dass du da bist. Oder es hat mir schon mal jemand gesagt: Es ist schön, dass es dich gibt. Das finde ich großartig. So sollten wir uns eigentlich begrüßen, oder so sollten wir uns immer wieder ermuntern. Ich freue mich, dass es dich gibt. Ich freue mich an dir als Person, als Mensch. Ich freue mich. Also, das kommt sehr selten vor in unserer Gesellschaft, dass ein Mensch allein deswegen, weil er da ist, weil ihn Gott gemacht hat, weil er eine vor Gott unverlierbare Würde und Identität hat, weil er allein deswegen jetzt geliebt wird, das gibt es wohl kaum. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass Kinder, noch bevor sie das Kindergartenalter erreicht haben, bereits davon überzeugt sind, dass sie hässlich sind, dumm sind, ungeliebt, ungebraucht. George Orwell scheint recht zu haben. Er hat mal gesagt, alle Menschen sind gleich, aber einige sind gleicher als andere. Ich möchte gerne hier mal fragen, in den Raum reinfragen, dass wir es einfach so zusammentragen. Was sind die Kriterien, die heute in unserer Gesellschaft ganz oben stehen, nach denen Menschen beurteilt werden? Wenn ihr mal denkt an Bewerbungen in der Zeitung, im Mannheimer Morgen und so. Was sind die Kriterien, nach denen unsere Gesellschaft Menschen so bewertet? Ich muss es wiederholen, weil eure Beiträge kommen sonst zu dünn an auf der Kassette. Durchsetzungsvermögen.
Leistung.
Ambition. Sportlich muss man sein. Ambitionen muss man haben. In irgendeine Richtung sollte man haben, sonst ist man nicht motiviert.
Schön muss man
sein, jawohl.
Zeugnisse.
Gute Zeugnisse, gute Qualifikationen muss man haben, jawohl. Jawohl, hier Software. Intelligenz muss man haben, ja. Habt ihr ganz gewiss... Ja, Geld ist auch nicht schlecht, wenn man Geld noch mitbringt. Wenn man arm geboren wird, dafür kann man nichts, aber wenn man dann noch arm heiratet, ist man selber schuld oder so, hat mal jemand gesagt. Also Geld sollte man möglichst haben oder mitbringen oder wenigstens anheiraten. Gut.
20 Jahre mit Erfahrung, ja, das stimmt sich
hier. Ganz genau, ja. Erfahrung sollte man auch viel mitbringen. Wer will denn jemand, der gerade aus der Ausbildung kommt, der sollte schon 20 Jahre Berufserfahrung haben, aber möglichst nicht älter als 30 Jahre alt sein, gell? So ungefähr kann man das alles ein bisschen ironisch karikieren. Also die Dinge, die ganz oben stehen in der Werteskala, sind Schönheit und Intelligenz. Schönheit inklusive körperliche Attraktivität. Und das fängt schon ganz, ganz früh an. Da ist ein Baby geboren worden und dann gucken die Mütter in den Kinderwagen und sagen, ach, ist das ein hübsches Baby, ach, ist das ein putziges Ding und so weiter. Ein schönes Baby wird als wertvoller angesehen als wie ein Baby, was nicht so schön ist. Da fängt es schon an und da können wir uns gar nicht von freisprechen. Wir sind auch mit diesen Dingen groß geworden, wir haben das förmlich eingesogen. Einen schönen Menschen, zudem zieht es uns vielleicht eher hin, als wie zu jemandem, der nicht so schön ist vom Äußeren her. Dann, wenn wir einen Schritt weitergehen, die Kinderliteratur, wenn wir die mal darauf abklappern, ich habe das nicht gemacht, aber andere haben das gemacht, und wenn wir da mal das Resümee ziehen, das fängt schon an, da gibt es Geschichten wie das hässliche Entlein, wo dann irgendwann der schöne Schwan zum Vorschein kommt. Und die Kinder lesen diese Geschichten, verinnerlichen die. Dann gibt es auch Kinder, die nicht so hübsch sind, die vielleicht schon von der Anlage her ein bisschen korpulenter sind und so weiter oder sonstige Mängel haben. Und die warten unbewusst drauf, ja, wann werde ich der schöne Schwan? Und dann gibt es aber auch Entlein, die bleiben solche Entlein und werden kein Schwan. Das sind alles solche Dinge, die da gesät werden im Unbewussten der Kinder. Oder ihr kennt das Märchen vom Aschenputtel. Der Hauptunterschied zwischen dem Aschenputtel und den beiden Stiefschwestern ist die Schönheit.
Und der Frosch.
Ja, der Frosch, genau, das sind alles so in diese Richtung. Es geht, der hässliche Frosch soll zum schönen Prinzen werden. Immer Hässlichkeit, Schönheit. Und wenn man da die Linie weiterziehen würde bis in die Fantasy-Literatur heute und Fantasy-Filme, da geht es nahtlos weiter. Gut, Ihr seht, immer wieder wird Schönheit hervorgehoben und das Hässliche zurückgestellt. Interessant ist eine Studie unter Lehrern, die hat ganz klar erwiesen, dass Lehrer schöne Kinder bevorzugen, vor denen, die nicht so auffällig schön sind. Und zwar ist diese Studie 1972 in Amerika gemacht worden und da war das Ergebnis hier kurz zusammengefasst. Es scheint offensichtlich, dass Schulnoten durch die Attraktivität des jeweiligen Schülers beeinflusst werden. Als man Testpersonen eine Reihe von Kinderbildern zeigte und sie bat, das Kind zu identifizieren, das vermutlich eine Störung in der Klasse verursacht haben könnte, suchten die Lehrer meist ein unattraktives Kind als Schuldigen aus. Genauso wurden hässliche Kinder als unehrlicher eingeschätzt als ihre hübschen Altersgenossen. Ist so, und würden wir vielleicht ähnlich machen, wenn wir jetzt nicht darauf hingewiesen worden wären. Auch die Art, wie ein Erwachsener eine Disziplinarmaßnahme handhabt, hängt von der Attraktivität des Kindes ab. Mit anderen Worten, das gleiche Fehlverhalten wird nachlässiger bei dem hübschen Kind behandelt und strenger bei seinem hässlichen Klassenkamerad, hat diese Studie damals ganz klar ergeben. Also, Fazit, das Kind lernt vom Babyalter an, Schönheit bringt Vorteile. Wenn ich schön bin, bin ich angesehen, geachtet, habe einfach Vorteile überall. Und wenn nicht, dann stehe ich immer hinten dran. Jetzt zur Intelligenz. Der Besitz von Intelligenz zeigt sich bei Kindern besonders darin, schnell und leicht lernen zu können. Für eine solche Begabung kann aber ein Kind genauso wenig etwas wie ein anderes Kind für mangelnde Begabung in dieser Richtung. Auffassungsgabe, schnell und leicht lernen zu können, wird einem mitgegeben. Und das ist jetzt etwas Pädagogisches, aber für uns als Eltern interessant, wenn wir Kinder haben. Es gibt 5 Gruppen von Kindern, die es in der Schule besonders schwer haben. Das ist der langsam Lernende. Dem Kind fehlt das Verständnis für schulische Arbeit. Es wird natürlich dann wenig Lob bekommen von Eltern, vom Lehrer, aber viel Tadel. Wird vielleicht auch mal hängen bleiben, wird die Schule so mit Ach und Krach vielleicht schaffen. Der langsam Lernende. Dann das halbsprachige Kind gehört dazu. Zu Hause werden 2 Sprachen gesprochen, aber das Kind lernt keine von beiden richtig. Und es ist dann nicht zweisprachig, sondern halbsprachig und hat von beiden nur einen begrenzten Wortschatz. Und diese Kinder sind auch in der Schule immer behindert, immer hintendran, benachteiligt. Dann das undisziplinierte Kind. Das ist zwar intelligent, kann intelligent sein, aber es fehlt ihm an Selbstdisziplin und Motivation. Ich glaube, das kommt sehr häufig vor, dass Kinder nur nicht genügend motiviert sind und auch zur Disziplin angehalten werden. Dann das sozial benachteiligte Kind. Das ist ein Kind aus einem verarmten Milieu mit beschränktem Wortschatz. Nur der Gossenwortschatz, der ist reichlich ausgeprägt. Und der Spätentwickler, das ist ein unreifes Kind, meistens sind das Jungen, die zu früh eingeschult werden und dann immer hinten dran hängen. Das sind so die Gruppen aus pädagogisch-psychologischer Sicht, die sich sehr schwer tun mit im Blick auf Intelligenz, einfach weil sie mit dem Lernen da gehandicapt sind. Und dann sagt Dobson wieder als Fazit, es ist erschütternd, dass die Zahl der Kinder in diesen 5 Gruppen größer ist als die Zahl derer, die sich in der Schule erfolgreich durchschlagen. Also die meisten Kinder gehören in eine dieser 5 Gruppen und der kleinere Prozentsatz kommt gut zurecht. Und deswegen müssen wir da aufpassen als Eltern, dass wir die Intelligenzmesslatte nicht so hoch legen. Wenn wir Kinder haben, die da begabt sind und wirklich gut und leicht lernen können, dürfen wir uns freuen, ist ein Geschenk. Aber wenn wir Kinder haben, die da weniger begabt sind, dann müssen wir aufpassen. Sonst erzeugen wir natürlich ganz schnell Minderwertigkeitsgefühle und das verhindert die Selbstachtung. Es gibt noch weitere Faktoren, die die Selbstachtung eines Kindes mitprägen. Die Eltern, auf die komme ich gleich extra zu sprechen, die Eltern haben einen ganz großen Einfluss darauf, ob ein Kind wirklich Selbstachtung bekommt oder nicht. Dann können auch ältere Geschwister im ungünstigen Fall das Selbstvertrauen eines jüngeren, schwächeren Kindes brechen, zerstören, beeinträchtigen. Finanzielle Notsituationen können Minderwertigkeitsgefühle hervorrufen, wenn sich ein Kind das nicht leisten kann, wenn es nicht mit kann ins Landschulheim und so, weil es daheim einfach fehlt an Mitteln. Geld ist wahrscheinlich die drittwichtigste Quelle der Selbstachtung in unserer Kultur. Natürlich falsch, aber ist so. Es sollte anders sein, aber wir müssen das einfach zur Kenntnis nehmen. Ein pickelgesichtiger Teenager auf dem Fahrrad wird nicht so geschätzt wie ein pickelgesichtiger Teenager in einem BMW. Das Kind kann genau das Gleiche sein, nur es kommt darauf an, in welchem Umfeld, und schon wird es anders angeschaut. Dann Krankheit eines Kindes oder Behinderung kann natürlich sein Selbstwertgefühl, seine Selbstachtung stark beeinträchtigen. Und auch peinliche Familiensituationen, zum Beispiel wenn daheim ein alkoholabhängiger Vater ist oder ein geistig behinderter Bruder oder Schwester, das kann sich auf das Kind da negativ legen. Da muss mit ihm gearbeitet werden, dass das Kind das überwinden kann. Wir sehen also, in unserer Gesellschaft sind ganz falsche Werte. Schönheit, Intelligenz, Gesundheit, Qualifikation, Leistung, all diese Dinge, die ihr genannt habt, das steht ganz oben, und wer da in das Schema reinpasst, der hat Glück, und wer da nicht reinpasst, der fällt hinten runter, der rutscht ab und der kann auch Probleme mit der Selbstachtung bekommen. Es gibt nur ganz wenige Leute, die das alles kalt lässt, die von sich aus so ein Selbstbewusstsein haben, so eine Selbstachtung, dass sie ganz unabhängig sind von den äußeren Umständen. Ich komme zu einem zweiten Teil heute Abend, zweiter Bereich. Wie können christliche Eltern die Selbstachtung ihrer Kinder fördern? Wir haben jetzt gesehen, unsere Kinder wachsen in diesen Bedingungen auf. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, sie sind in diesen Wertmaßstäben unserer Gesellschaft. Und wir werden alle davon geprägt, unsere Kinder ganz besonders. Und jetzt soll es unsere Frage sein heute Abend, unser Hauptinteresse: Wie können wir nun als christliche Eltern dagegen steuern? Wie können wir die Selbstachtung unserer Kinder fördern? Wie können wir sie zu einem gesunden Selbstbewusstsein führen? Ja, das ist ganz wichtig, indem wir sie viel loben und ermutigen. Da will ich gleich nochmal das Stichwort aufgreifen. Zuerst möchte ich sagen, die Bedeutung der Eltern im Blick auf die Selbstachtung des Kindes können wir gar nicht unterschätzen. Die Eltern haben da eine ganz, ganz große Rolle, eine Schlüsselrolle, ob ein Kind Selbstachtung erlangt oder nicht. Kinder sind extrem sensibel gegenüber den Einstellungen ihrer Eltern. Frauen sind auch sensibel gegenüber der Wertschätzung ihres Mannes, ist ganz klar, aber vor allen Dingen Kinder gegenüber den Eltern. Und das sollten wir uns einfach so hinter die Ohren schreiben, wenn ich es sagen darf. Eltern, wir als Eltern, sollten auf gar keinen Fall abschätzige Bemerkungen machen über die körperliche Beschaffenheit eines unserer Kinder, ob es nun dick ist oder dünn, klein oder groß, ob es nun große Ohren hat oder kleine, und all diese äußeren Dinge. Vorsicht mit abschätzigen Bemerkungen, grundsätzlich, aber ganz besonders Eltern gegenüber den Kindern. Das kann zerstören, dass man es kaum wieder gut machen kann. Auch keine abschätzigen Bemerkungen über die geistige Begabung eines Kindes. Wenn Kinder zu Hause immer hören, Mensch, du bist ja dumm und du bist faul und aus dir wird nie etwas und du blickst es nicht und mit dir kann man sich gar nicht sehen lassen und all diese Dinge, das zerstört natürlich die Seele eines Kindes. das wissen wir heute, welchen negativen Einfluss das hat. Auch keine abschätzigen Bemerkungen über den Persönlichkeitswert eines Kindes. Ich habe vor einer Woche ein erschütterndes Gespräch mit jemand geführt, der sagte mir, dass sein Vater ihn schon im Kleinkindalter mit einem ganz eigenartigen Spitznamen belegt hat. Der Unnötige. Der war nämlich nicht erwünscht gewesen, sollte kein Kind mehr kommen, und dann ist das Kind doch noch gekommen, und dann brachte der Vater das übers Herz, dieses kleine Kind schon den Unnötigen zu nennen. Das ist natürlich ganz gewiss nicht ohne Folgen geblieben. Das sind solche Dinge, die wirklich stark zerstören können. Und was auch in diese Rubrik gehört, Eltern, Väter vor allen Dingen, sollten ihre Kinder, ihre Töchter auf gar keinen Fall irgendwie zu nahe kommen in einem bestimmten Alter. Sexuelle Belästigungen, auch in den Familien, da kennt kein Mensch die Dunkelziffer. Da wird hier und da mal was publik und kommt an die Glocke, aber was da im Dunkeln passiert, das malt sich keiner aus. Das auf gar keinen Fall. Insgesamt wollen wir einfach die Messlatte nicht so hoch legen. Was haben wir für ein Recht, super Kinder zu erwarten, wenn wir selbst so durchschnittlich sind? Wir haben da gar kein Recht dazu, unsere Kinder so zu trimmen und zu treiben in irgendwelche Höchstleistungen rein, wenn wir selber durchschnittlich sind. Natürlich wollen wir, dass etwas aus ihnen wird und dass sie auch einen ordentlichen Beruf erlernen und all diese Dinge, aber keine Superkinder aus ihnen machen. Dann ist es für uns als christliche Eltern, die wir den Herrn Jesus kennen und nach ihm leben, wichtig, dass wir unsere Kinder so annehmen, wie er uns angenommen hat, brutto. Dass wir als christliche Eltern die Kinder brutto annehmen. Netto heißt nach Abzug aller Abzüge eben und Schwächen und so weiter. Nein, brutto, so wie das Kind ist. Lieben. Der Beweis für unseren Wert liegt außerhalb von uns selbst. Selbstachtung entsteht durch das, was wir in den Augen anderer Menschen oder in den Augen Gottes wiedergespiegelt sehen. In uns finden wir den Wert nicht. Wir erfahren das durch andere, durch Menschen, wie sie mit uns umgehen, und wir erfahren es, wenn wir in der Bibel lesen, wie Gott über uns denkt. Und ich sage noch einmal, es gibt nur ganz wenige Personen, die hinsichtlich ihrer Selbstachtung nicht auf andere Menschen angewiesen sind. Die allermeisten Leute brauchen die emotionale Bestätigung durch die Umwelt. Und darum ist es so wichtig, ein Kind anzunehmen, schon in der Zeit der Schwangerschaft. Das ist natürlich für ein junges Ehepaar, das sich sehnlich Kinder wünscht, viel leichter als wie für ein schon in die Jahre gekommenes Ehepaar, wo sich vielleicht jetzt nicht geplant das Kind einstellt. Es gibt ungeplante Kinder, das ist klar, aber es sollte trotzdem keine ungeliebten und unangenommenen Kinder geben. Ich war auch ungeplant. Ich kam 2 Monate schon, nachdem mein Bruder geboren war, war wieder die nächste Schwangerschaft da. Das haben mir meine Eltern gesagt. Ich war nicht geplant, aber trotzdem vom ersten Tag an gewünscht und angenommen und geliebt, schon in der Schwangerschaft. Das ist also ein Unterschied, geplant oder eben geliebt und angenommen. Dann ist wichtig, das Geschlecht des Kindes anzunehmen. Meistens werden Mädchen nicht angenommen. Da gibt es Väter, die wollen unbedingt einen Jungen haben, unbedingt den berühmten Stammhalter und der das Geschäft übernimmt. Und dann kommt ein Mädchen und noch eins. Und wenn dann das Dritte kommt, dann ist dann die Katastrophe perfekt wahrscheinlich. Bei uns kamen auch zuerst 3 Mädchen in meinem Elternhaus, aber dann kamen noch 2 Jungen hinterher. Und das Geschlecht des Kindes annehmen, sehr wichtig. Ich habe auch schon gehört, dass sich Eltern unbedingt ein Mädchen gewünscht haben und es wurde ein Junge. Das ist genauso das Problem dann. das Geschlecht annehmen, so wie Gott es bestimmt hat. Das Aussehen des Kindes, seine Intelligenz, seine Gaben und seine Grenzen annehmen. Auch nicht vergleichen mit dem Geschwisterchen, das da besser ausgestattet ist, annehmen, so wie es ist. Fördern, ja, aber trotzdem erstmal so annehmen. Wer erfahren hat, wie er selbst als unvollkommener, sündiger Mensch von Jesus Christus angenommen wurde, brutto, der kann auch seine Kinder, den Ehepartner, die anderen Geschwister in der Gemeinde, Menschen am Arbeitsplatz etc. annehmen. Wir haben dann die grundsätzliche Ermöglichung, wenn wir nach Römer 15, Vers 7 leben, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Das müssen wir immer wieder einüben, immer wieder darf uns bewusst werden, der Herr Jesus hat mich geliebt und angenommen, wie ich war. Ich habe gestunken vor Sünde und vor Schmutz, der an mir war. Und er hat mich angenommen, er hat mich geliebt und er hat mich verändert. Wir dürfen ja kommen, wie wir sind, aber wir brauchen nicht bleiben, wie wir sind. Und wir christlichen Eltern, wir haben es an der Stelle viel, viel besser als Eltern, die Gottes Liebe nicht kennen. Denn wir haben Zugang zu einem unerschöpflichen Liebesreservoir, wenn ich das so sagen darf, ein Brunnen, der nie versiegt. Wir dürfen ständig Zufluss empfangen aus der Liebe Gottes, weil wir täglich uns neu aufrichten dürfen an der Liebe und Treue Gottes, und so können wir das auch dann weitergeben an die Kinder. Unser Tank wird auch mal leer laufen, das ist ganz klar. Das kann im Eifer des Gefechts passieren. Aber dann darf man sich beugen, darf sich auch bei Kindern entschuldigen, wo nötig, und wieder neu an der Liebe Gottes sich satt trinken und weitergeben. In Epheser 5 heißt es, dass wir als die geliebten Kinder uns untereinander lieb haben sollen. Als die Geliebten, von Gott geliebt. Und die Frucht des Heiligen Geistes, der doch in uns wohnt, ist bekanntlich auch die Liebe. Christliche Eltern vermitteln ihren Kindern die Liebe und Geborgenheit, die sie selber ausstrahlen können. Aber was noch viel wichtiger ist, christliche Eltern vermitteln ihren Kindern die Liebe und Geborgenheit Gottes. Und da habe ich ein Zitat gefunden, das war mir so wichtig, dass ich es auch aufgeschrieben habe, damit ihr es mitlesen könnt, damit es sich tiefer einprägt. Da sagt James Dobson: Ich glaube, das Wertvollste, was Eltern für ein Kind tun können, ist ihm zum wahren Glauben an Gott zu verhelfen. Welche größere Befriedigung des Selbst könnte es geben, als zu wissen, dass der Schöpfer des Universums mich persönlich kennt, dass er mich mehr schätzt als alle Besitztümer dieser Welt, dass er meine Ängste und Sorgen kennt, dass er in seiner unermesslichen Liebe seine Hand über mich hält, wenn sich Menschen nicht für mich interessieren, dass sein einziger Sohn Jesus Christus sein Leben für mich gab, dass diesem irdischen Leben ein besseres folgt, in dem die jetzigen Handicaps und Unzulänglichkeiten beseitigt werden. Was kann mich mehr befriedigen? Was kann mir mehr Halt und Geborgenheit und Sinnerfüllung geben als dieses Wissen? Was für eine fantastische Botschaft, fährt Dobson fort, eine Botschaft der Hoffnung für gebrochene Menschen, die von den Lebensumständen zerstört wurden. Dies ist die höchste Form der Selbstachtung, weil sie nicht von den Umständen der Geburt oder dem gesellschaftlichen Urteil abhängt, sondern von Gottes grenzenloser Liebe. Finde ich ganz fein ausgedrückt, kann man schier nicht mehr schöner sagen. Dass wir unseren Wert an der Liebe Gottes abmessen, dass ich von Gott so geliebt bin, dass er auch für mich alleine seinen Sohn dahingegeben hätte. Und wenn ich der einzige Mensch auf dieser Erde gewesen wäre, der in Sünde gefallen wäre, dann wäre Jesus Christus auch für mich, ganz alleine für mich gekommen, am Kreuz gestorben, sein Blut vergossen, auferstanden und hätte mich mit dem Vater versöhnt. Da darf ich den Wert ablesen. Ich sage auch immer wieder, dass wir den Wert unseres Lebens nicht abmessen und ablesen am persönlichen Wohlergehen und an diesen Dingen, die wir eben genannt haben, Schönheit und Intelligenz und äußere Dinge. Daran können wir unseren Wert wirklich festmachen. Wir sind geliebt von Gott mit ewiger Liebe. Danke. Diese Grundgeborgenheit bei Gott kann sogar meiner Meinung nach alle menschlichen Liebes- und Zuwendungsdefizite aufwiegen. Vielleicht ist hier der ein oder andere unter uns, der muss sagen, ich habe leider diese elterliche Liebe und Geborgenheit nicht so erlebt. Vielleicht haben meine Eltern aus welchen Gründen auch immer sich falsch verhalten, haben mich oft getadelt, zu wenig Liebe, zu wenig Ermutigung gegeben, zu wenig Lob. Sicherlich sind da bei uns allen Defizite, aber das kann alles ausgeglichen werden in der Erkenntnis der Liebe Gottes. Wenn das ein Mensch wirklich begriffen hat, gefasst hat, ich bin von Gott geliebt, das kann ein Leben wirklich verändern und Grundgeborgenheit geben bis zum Sterbebett. Ein letzter Punkt noch. Viertens, Eltern können das Prinzip der Kompensation anwenden. Jetzt kommt noch ein dickes Fremdwort. Kompensation heißt Ausgleich. Eltern können das Prinzip des Ausgleichs anwenden. Was meine ich damit? Kompensation findet dann statt, wenn ein Mensch seinen Schwächen gezielt seine Stärken entgegensetzt. Beispiel: Sascha ist ein mittelmäßiger Schüler, aber musikalisch sehr begabt. Und jetzt wäre es wichtig, ihn musikalisch zu fördern, natürlich auch schulisch, aber jetzt ganz besonders seine Stärke, die musikalische Begabung, in besonderer Weise zu fördern. Und dann könnte nach einigen Jahren der Sascha sagen, ich bin vielleicht nicht der beste Schüler der Schule, aber ich bin der beste Trompeter in unserer Gruppe. Versteht ihr? Dann haben wir kompensiert. Dann haben wir Schwächen auf einem bestimmten Gebiet, kann auch körperliche Schwächen sein, Gebrechen etc., Unzulänglichkeiten, kompensiert, ausgeglichen mit der Stärke, mit der Förderung einer anderen Gabe. Kompensation, das ist ein Prinzip, das wirklich funktioniert. Auch das möchte ich wieder mit einer Studie belegen aus den Staaten. Da war ein Ehepaar namens Victor und Mildred Görzel, die haben wissenschaftlich den Hintergrund, den familiären Hintergrund von 400 einflussreichen Persönlichkeiten untersucht. Zu denen gehörten Churchill, Gandhi, Roosevelt, Schweitzer, Einstein, Freud und andere. Das Ergebnis war verblüffend. 3/4 dieser Prominenten, über 400, hatten im Kindesalter erhebliche gesundheitliche, familiäre oder finanzielle Probleme zu bewältigen. Arme Familien, viel krank als Kinder, Handicaps, sogar bis zu Behinderungen und familiär Probleme, ohne Vater aufgewachsen oder Mutter früh gestorben. All diese Dinge, 3/4 dieser 400 Personen, die es bis in die Präsidentenämter gebracht haben, bei 3/4 waren in dieser Hinsicht schlechte Voraussetzungen. Und was ist da geschehen? Die haben diese Benachteiligungen kompensiert, ausgeglichen, indem sie in besonderer Weise sich jetzt angestrengt haben, in besonderer Weise ihre Gaben, die sie hatten, gefördert haben selber und zum Einsatz gebracht haben. Andere haben vielleicht mitgeholfen. Also Görzel macht einen Strich unter seine Studie und sagt, es scheint offensichtlich, dass das Bedürfnis dieser Menschen, ihre Schwächen zu kompensieren, eine Hauptmotivation in ihrem Kampf um persönlichen Erfolg war, vielleicht sogar der entscheidende Faktor. Sie haben das ausgeglichen. Das hat sie geradezu motiviert. Schaut mal ein Beispiel. Wenn hier vorne ein Topf wäre mit heißem Wasser, mit kochendem Wasser, dann kann ich in den Topf ein rohes Ei reinlegen Das wird hart gekocht nach ein paar Minuten. Ich kann aber auch eine harte Karotte reinlegen und die wird in demselben Wasser weich gekocht. Dasselbe Wasser kocht das Ei hart und die Karotte weich. Und so ist es wichtig, Schwächen in unserem Leben, Handicaps, ziehen den einen nach unten in die Minderwertigkeit, in den Verlust von Selbstachtung und in Depression. Und der andere sagt, nein, ich lasse mich nicht hart kochen, ich lasse mich weich kochen. Ja? Oder ich lasse mich nicht weich, ich lasse mich hart kochen. Ist egal, wie er es nimmt. Er lässt sich positiv dienen und sagt, komm, da bleibe ich nicht stehen. Ich pack's, da habe ich Gaben oder da habe ich eine Möglichkeit. Und die setze ich ein und lässt sich dadurch motivieren. Das ist das Prinzip der Kompensation. Das ist für uns Eltern wichtig, wenn wir unsere Kinder anschauen. Wir werden an ihnen Stärken und Tugenden entdecken und gute Anlagen. Wir werden aber auch Schwächen, Mängel, schlechte Erbanlagen und all die Dinge sehen. Auch ein Spiegel für uns selber und so weiter. Und lasst uns ihre Stärken entdecken und fördern. Ohne dass wir die Schwächen jetzt einfach ignorieren. Wir müssen auch an den Schwächen sicher mit ihnen arbeiten, aber ganz besonders die Stärken fördern, dann wird auch der Schwache die Nachteile kompensiert. Ein letzter Punkt, römisch drittens, wie wirkt sich übertriebene elterliche Fürsorge aus? Wir haben jetzt davon gesprochen, meistens fehlt Kindern Selbstachtung, weil sie zu wenig Liebe, zu wenig Disziplin bekommen, weil da irgendwas nicht stimmt, die Dinge nicht richtig ausgewichtet sind. Aber es gibt es auch hin und wieder, dass Eltern übertriebene Fürsorge praktizieren. Affenliebe nennt man das ja dann auch. Nicht alles, was Liebe genannt wird, ist gut für ein Kind. Manche Kinder werden bildlich gesprochen nur mit Schokolade großgezogen und das geht natürlich nicht. Da wird man sicher krank. Nicht alles, was Liebe genannt wird, ist gut für das Kind. Was ist die Folge, wenn übertriebene elterliche Fürsorge da ist? Wir können das beobachten. Kinder werden unsicher und ängstlich. Die Unsicherheit der Eltern überträgt sich mit der Zeit auf das Kind. Helmut, geh nicht da an das Wasser. Ja, jetzt Wilfried oder Gerhard oder wie du heißt, pass auf, da ist heiß, gell? Immer die ständige Gefahr und Sorge. Ich sage das selbstkritisch, ich neige eher in diese Richtung, dass ich ein bisschen übervorsichtig bin. Kinder werden aber dann selber unsicher und ängstlich. Und da lerne ich von meiner Frau, die ist da großzügiger, die lässt die Kinder einfach auch weiter laufen und klettern und so weiter, hat da mehr Freiraum und das ergänzt sich dann gut. Zweitens, Kinder werden unter Umständen nicht selbstständig, wenn sie so übertrieben bemuttert werden, ist ja klar. Dann gibt's ja die Muttersöhnchen, die kommen dann eines Tages zur Bundeswehr oder irgendwann auf den Lehrgang und dann kommen sie nicht zurecht, weil sie das Bett nicht machen können und all die Sachen. Ja, das gibt's alles, was ich als Ausbilder da bei der Bundeswehr erlebt habe früher. Wenn die Muttersöhnchen kamen, die schon am ersten Abend fieberhaft die Telefonzelle gesucht haben, dass sie auch ja gleich anrufen konnten und so. Das habe ich alles miterlebt. Und noch etwas kann sein, wenn Eltern übertriebene Fürsorge praktizieren, meistens sind es die Mütter, dann binden sie sich natürlich zu stark emotional, zu stark an das Kind und können es später schwer loslassen. Oder nicht loslassen. Und ihr wisst ja als Mütter, dass mehrfach Abnabelungen im Leben einer Mutter sich vollziehen und geschehen. Die erste Abnabelung dann, wenn das Kind den Mutterleib verlässt, die eigentliche ursprüngliche Abnabelung, aber dann, wenn es zum ersten Mal in den Kindergarten geht und wenn es dann in die Schule geht und wenn man es immer wieder loslassen muss, zum ersten Mal in ein Landschulheim für 3 Wochen oder zu Verwandten weg und später dann, wenn es außer Haus zieht oder bei der Hochzeit, warum fließen denn dann nochmal Tränen über die Wangen der Mütter? Gell, das ist nochmal eine Abnabelung, wenn das Ja-Wort gegeben wird. Verschiedene Abnabelungen. Und Eltern sollten sich das von Anfang an vor Augen halten. Wir wollen doch das Kind zur Selbstständigkeit erziehen. Es soll doch mit 18 oder 20 oder wie viel Jahren, soll doch mal ganz ein selbstständiger, verantwortlicher Mensch sein. Und es ist interessant, wir werden geboren völlig unverantwortlich. Wir können die Windeln voll machen, wir kümmern uns um gar nichts, wir liegen nur da und haben kein Grad an Verantwortungsbewusstsein. Und 20 Jahre später soll das kleine Ding seinen Mann stehen irgendwo an der Universität oder irgendwo in einer Ausbildung oder sogar schon als Mutter in einer Familie. Und was muss in den 20 Jahren passieren? Da muss konzentriert darauf hingearbeitet werden, dass dieses Kind selbstständig wird. Und da fangen manche Eltern erst an, so 5 Minuten vor dem Außerhausgehen. Das ist zu spät. Da kann man gar nicht früh genug mit anfangen. Da empfehlen uns auch Leute, die sich damit intensiv beschäftigt haben, im Kleinkindalter anzufangen, Kinder zur Selbstständigkeit zu erziehen. Deswegen setzen wir sie ja aufs Töpfchen, damit sie das lernen. Und deswegen kommt der Schritt und der. Und sie müssen lernen, sich selber anzuziehen. Und müssen lernen, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Verschont eure Kinder nicht mit Aufgaben. Gebt ihnen altersgemäße Aufgaben, dass die Kinder wirklich auch Verantwortung tragen lernen. Das ist sehr wichtig. Keine Affenliebe. Die Kinder vom Kleinkindalter an zur Selbstständigkeit und Verantwortlichkeit erziehen. Lasst sie auch mal ab einem bestimmten Alter eine Nacht bei Freunden verbringen. Lasst sie aufs Zeltlager oder Sommerlager und haltet sie an, die Betten selber zu machen, Haustiere zu füttern. Der Christian, wie viele Mäuse der füttert jeden Tag, gell? Und nicht? Ja, gut. Rennmäuse sind das, gell? Und Hausaufgaben erledigen, aber auch selbstständig machen, gell? Das gehört auch dazu. Jawohl, alles klar. Der Vater hat's gehört, gell? Die Kinder immer wieder loslassen und in Gottes Hände legen. So wie Silvia heute vor einer Woche gesagt hat, als die Hanna ihren Samuel schon im Kleinkindalter, Vorschulalter vielleicht, würden wir heute sagen, loslassen musste und an die Stiftshütte geben, wo auch Hofni und Pinhas waren, die gar nicht so einen guten Einfluss hatten. Sie gab ihn in Gottes Hände, nicht in die Hände dieser Männer. Und so müssen wir unsere Kinder mit Gebet morgens in diese Welt hinauslassen. Wir können sie nicht bewahren, aber Gott kann sie bewahren. Und sein Wort ist kräftig und setzt sich am Ende durch. Ich habe da einen sehr schönen Satz gelesen, mit dem möchte ich schließen. Da hat jemand gesagt, wenn du etwas liebst, dann lass es frei. Wenn es zu dir zurückkehrt, gehört es dir. Wenn es nicht zurückkommt, war es von Anfang an nicht für dich bestimmt. Ein ganz weiser Satz. Ich darf es nochmal wiederholen. Wenn du etwas liebst, dann lass es frei. Liebe gibt immer frei. Liebe zwingt nicht. Auch Gottes Liebe gibt immer frei. Das ist der Grund, warum sich Menschen gegen Gott entscheiden können. Warum sie sich gegen seine Liebe sträuben können. Liebe gibt frei. Liebe zwingt nicht. Wenn es zu dir zurückkehrt, gehört es dir. Wenn es nicht zurückkommt, war es von Anfang an nicht für dich bestimmt. Wichtig. Kinder freigeben, dann werdet ihr die Erfahrung machen, sie kommen freiwillig zurück und die Beziehung wird in einer neuen Ebene wieder weitergeführt. Aber wer Kinder an sich bindet, der provoziert, dass sie sich später selber losreißen und dann kommen sie vielleicht nie mehr zurück. Darum, nach diesem Rat handeln ist besser, freigeben. Wir haben also darüber gesprochen. Was ist die Bedeutung von Liebe und Geborgenheit? Eine ganz große Bedeutung, damit unsere Kinder Selbstachtung bekommen können, Selbstbewusstsein. Aber da fehlt auch nicht die Disziplin, wie wir es eingangs bei den autoritativen Eltern gehört haben.